Arte. Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung.
Vielleicht gehört ja die Hörbar Rust zu Ihren und euren Ritualen. Sonntags als Radiosendung oder eben als Podcast. Nun, wir befinden uns kurz in der Sommerpause, haben uns aber ein paar der Gespräche herausgesucht, an die Sie, an die ihr auf normalem Wege nicht mehr herankommt. Und das waren ganz besonders schöne Gespräche, die uns im Gedächtnis geblieben sind. Und die wiederholen wir jetzt. Jede Woche gibt's eine weitere Episode. Heute die Wiederholung der Hörbarust mit Senta Berger. Viel Spaß damit.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Entweder hören Sie uns jetzt live als Radiosendung, Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr, oder Sie hören uns als Podcast und haben dann auch die Möglichkeit, noch zurückliegende 50 Interviews sich anzuhören, denn ein Jahr lang können wir unsere Sendung archivieren. Und möglicherweise hören Sie sich diese hier zwei- oder dreimal an, denn der Gast, den wir heute haben, ist ganz besonders und ich werde versuchen, mein Fangirl da sein ein bisschen zu unterdrücken mit sehr kalten Fragen.
Radio 1. Hörbar Rust.
All unsere Gäste sind toll und interessant. Und doch kommt es manchmal vor, dass wir versucht sind, einige von ihnen mit Superlativen zu beschreiben. Heute wäre das der Fall, aber wir versuchen es ganz nüchtern. Mal sehen, ob es klappt. Unser Gast ist Wienerin. Alterslos, klug, talentiert, schlagfertig, humorvoll, bildschön. Objektiver geht's in diesem Fall wirklich nicht. Als Schauspielerin arbeitete sie mit sehr unterschiedlichen nationalen und internationalen Kolleginnen und Kollegen wie Frank Sinatra, Alain Delon, Iris Berben, Bruno Ganz, Wim Wenders, Marcello Mastroianni oder Kirk Douglas. Das ist natürlich eine hübsche Zierde in der Biografie, aber vielmehr auch nicht. Job ist Job. Die Person, um die es sich heute handelt, ließ die meisten Filmfeste und Partys nach den Dreharbeiten sausen, weil sie in irgendeinem Nachtzug saß, um am nächsten Morgen mit ihren Söhnen und ihrem Mann in München zu frühstücken. Wir freuen uns wirklich sehr, dass sie die Hörbar offenbar in guter Erinnerung hatte und nach 15 Jahren noch einmal bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Senta Berger.
Ja, schön, dass Sie da sind.
Danke, danke für diese, wie sagt man heute, Intro. Für diese kleine Vorstellung.
Ja.
Wirklich sehr schön gefärbt von innen.
Ja, natürlich. Aber nun, Berlin ist Wien am nächsten, haben Sie mal gesagt. Sie haben ein Faible für Berlin. Berlin ist eine Stadt, die sich oft verändert und viele Facetten hat und sehr widersprüchlich ist. Mögen Sie die Stadt noch so wie vor 20 Jahren?
Für mich ist Berlin die Stadt meines Anfangs. Also ich habe zwar in Wien vorher schon Theater gespielt und einige kleine, auch größere Filme gemacht. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Film mit Heinz Rühmann, Der brave Soldat Schweig. Den hatte ich schon gemacht und dann wurde ich eingeladen, nach Berlin zu kommen, zu Probeaufnahmen und auch eben zu meiner ersten Arbeit von der CCC-Film Arthur Brauner. Und das war 1960 im September. Ich war wirklich fast noch ein Kind. Und dieser erste Eindruck, den kann man einfach nicht verwischen. Da steigen Bilder hoch und ich will auch, dass diese Bilder hochsteigen. Die gehören mir alleine. Diese Erinnerung, man sagt ja immer, die Erinnerung erlischt langsam. Aber diese Bilder von meinem Anfang hier in Berlin erlöschen nicht. Und ich sehe mich. Ich sehe natürlich die kleine Senta überall in einem Hotel in der Meinecke Straße und draußen in Spandau bei Brauner und am Wannsee, wo mein Mann Michael Behöfen aufgewachsen ist. Die Stadt ist voller Bilder und Erinnerungen für mich, aber auch voller Gegenwart. Denn mein Sohn Simon hat ja hier seinen letzten großen Film gemacht, Nightlife.
Der ausgezeichnet wird auch. Also es ist eine Doppelauszeichnung, wenn jetzt der Filmpreis verliehen wird. Einmal für Sie und einmal für ihn auch.
Es ist nicht nur eine Doppelauszeichnung. Also ich meine, es ist ja ganz alleine seine Arbeit und seine Anerkennung, seine Auszeichnung. Aber er bekommt auch noch zwei, drei Tage vor dem Deutschen Filmakademie Preis, bekommt sie den Lubitsch-Preis. Und das finde ich schon toll. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und da habe ich ihn wirklich aus ganzem Herzen umarmt und gratuliert. Sonst sind wir so ein bisschen, ja, naja, freilich, klar, aber das Leben geht weiter, komm.
Wir spielen das eher runter, ja?
Ja.
Aha. Mhm. Sie haben Heinz Rühmann erwähnt. Also verzeihen Sie das Name-Dropping, das wir in diesem Intro hatten. Aber es kommt nicht täglich vor, dass Menschen mit anderen Menschen, die so weltbekannt sind, gearbeitet haben. Es ist schon was sehr Besonderes. Es ist ja nicht mal jede und jeder genannt worden. Also Erika Pluhe haben wir noch unterschlagen, Romy Schneider haben Sie gekannt. Also sehr, sehr viele besondere Persönlichkeiten, über die wir jetzt gar nicht sprechen wollen, aber über Heinz Rühmann ganz kurz, denn der hat Ihnen mal gesagt, sinngemäß, Sie sollen ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Beruf, weil er einsam macht.
Ich habe das damals noch gar nicht ganz verstanden. Man hat ja von Rühmann damals gesagt, und im Übrigen glaube ich nicht, dass das jemals gestimmt hat, dass er ein sehr abweisender Mann ist, der immer Distanz sucht oder Distanz ausstrahlt. Und hatte einen Wohnwagen, das war damals, wie gesagt, in den frühen 60er Jahren, etwas Besonderes. Man hatte eigentlich ein Stühlchen, auf dem man sich hinsetzen konnte hinter der Kamera. Und umgezogen wurde man manches Mal in einem Garderobewagen oder auch manches Mal im Hinterzimmer eines Cafés, wenn nichts anderes da war. Und das war ganz normal. Ich habe mich auch daran überhaupt nicht gestoßen. Ich war ja auch so jung. Ich hätte, um Gottes Willen, mir gar keine andere Situation vorstellen können. Aber er hatte diesen Wohnwagen. Und ich ging offensichtlich mit einer, ja, mit Ängstlichkeit, die man erkennen konnte. Ich hatte eiskalte Hände, das weiß ich noch, weil er gab mir die Hand und ich habe mich geniert, dass ich so eine kalte Hand habe. Aber er hat erkannt, dass ich sehr, sehr aufgeregt war und sehr, sehr ängstlich. Und er kam aus dem Wohnwagen und hat gesagt, erst einmal tröstende Worte, erst einmal hat er gesagt, guten Tag, Heinz Rühmann. ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, freut mich sehr, Senta Berger. Ich glaube nicht, ich habe wahrscheinlich nur so rumgestottert, ja. Und da sind wir so ein paar Schritte nebeneinander gegangen und er hat mich so gefragt, was ich mir erwarte von diesem Beruf und woher ich komme. Und dann hat er gesagt, seien Sie vorsichtig. Also es wird vielleicht in Zukunft für Sie schwer sein, Freunde zu haben oder Freunde zu machen. Und Sie müssen keine Angst haben vor der Einsamkeit. Das braucht man ja auch manches Mal, um zu sich selber zu finden. Er hat es sicherlich anders gesagt und gar nicht irgendwie poetisch. Aber das ist mein erster Eindruck von Heinz Rühmann. Später wurden wir Nachbarn, zufällig. Ich wohnte so ein bisschen außerhalb von München, mehr oder weniger am Land. Und unser Nachbar war der Heinz Rühmann. Und da haben wir dann eine schöne, private, freundschaftliche Ebene gefunden.
Er hatte in dem Fall bei Ihnen jetzt, wenn man so von außen auf Ihr Leben guckt, nicht unbedingt recht. Wahrscheinlich generell schon, dass die Schauspielerei durchaus dazu führen kann, dass man einsam wird, dass man vielleicht glaubt, Freunde zu haben, die dann möglicherweise, wenn es mal knirsch wird, vielleicht keine echten Freunde sind. Aber es kann auch jedem passieren. Hat er recht in Ihrem Fall? Hat er Unrecht?
Also für die Zeit, die mich dann erwartet hat hier in Berlin, hatte er sicherlich Unrecht. Denn alle meine Freunde habe ich damals mit 19, 20, 21, ich war bis zu meinem 23. Lebensjahr in Berlin, habe ich hier gemacht in Berlin. Und ich habe vergessen, das vorhin zu sagen, warum Berlin mir so nahe ist, so teuer. Weil eben hier meine Jugendfreunde sind, zum Teil eben immer noch. Und in meinem Alter muss man natürlich jetzt auch schon sagen, hier waren. Es ist ja nicht so, dass alle, die mich begleitet haben, heute mich noch begleiten können. Aber ich spüre sie noch. Wenn ich hier bin, dann spüre ich sie noch. Und wenn man jung ist, macht man ja leichter Freunde als später. Und später, das klingt jetzt so paradox, aber später bin ich ziemlich früh die Senta Berger geworden und musste mich immer dann erklären und musste sagen, aber ich bin gar nicht so. Ihr denkt nur, dass ich so bin. Ich bin ganz normal, unter Anführungszeichen, also ganz normal bin ich ja natürlich nicht. Aber um diese Brücke zu überwinden, nein, nicht Brücke, um diesen Stolperstein zu überwinden, der Prominenz, der, sagen wir mal unter Anführungszeichen, Berühmtheit, das war dann schwer, dass die anderen das vergessen. Ich habe es ja immer vergessen, aber die anderen. Ja, ja.
Naja, gut, aber um diesen Gedanken vielleicht als Klammer zu schließen, wir steigen ja auch gerade erst ein in das Gespräch, aber als einsame Frau würde ich Sie von außen betrachtet nicht sehen. Sie haben zwei Söhne, Sie haben, wenn ich jetzt sage konstant Erfolg, wissen Sie es besser, da waren auch sicherlich Täler dazwischen, aber Sie haben auch Rollen gehabt, die mehrere Rollen, auf die andere Schauspielerinnen und Schauspieler vielleicht warten, weil das sind Lebensrollen gewesen, unglaublich und immer noch. Also das Wort Einsamkeit würde mir bei Ihnen nicht einfallen.
Nein, aber du bist natürlich sehr einsam in deiner Garderobe, bevor es losgeht. Ganz egal, ob das der erste Drehtag ist oder du hast einen Auftritt. Du bist dann in diesen Momenten bist du vollkommen alleine. Und du bist auch alleine während der Arbeit im Grunde, weil so, soll man sagen, so gelockert oder locker überhaupt die Atmosphäre auf einem Set sein kann, so gespannt kann sie auch sein, so angespannt, wenn verschiedene Temperamente zusammenkommen und alle wollen das Beste, nicht nur für den Film oder für die Arbeit am Theater, sondern auch ein bisschen für sich selbst. Klar, dadurch entstehen dann diese Spannungen. Und da bin ich dann gerne für mich. Ich bin vorsichtiger geworden im Laufe des Lebens, klar. Ich kann mich erinnern, dass ich früher, es ist vielleicht nicht so interessant, aber doch meine Ahnungslosigkeit wird dadurch einfach bewiesen. Arthur Brauner hat manches Mal Filme gemacht, die hätten eigentlich 4 Wochen Drehzeit gebraucht, aber er hat sie durchgedrückt in 17 Tagen zum Beispiel. Manches Mal haben wir dann 14, 16 Stunden lang gearbeitet und dann haben die Bühnenarbeiter, alle die eben hinter der Kamera, die ja auch schon um 5 aufgestanden sind, um zu der CCC rauszufahren, die haben dann protestiert und gesagt, wir gehen jetzt nach Hause. Und ich mit meinen 20 Jahren, ich hätte ja 24 Stunden spielen wollen, ich habe dann ganz ahnungslos gesagt, aber lasst uns doch noch die Szene zu Ende machen, ohne zu wissen, dass ich damit, ja wie soll ich sagen, dass ich eigentlich
Illoyal, Produktion.
Das habe ich natürlich alles gelernt dann.
Ja, okay, gut. wir fangen jetzt mal an mit der Musik, auf die ich in diesem Fall, na, sie klaut mir ein bisschen Zeit, aber wir probieren mal möglichst viel in dieser Sendung unterzubringen. Das Glück ist ein Vogel.
Fritz schön, Pelikan. Schön, wenn Sie wienerisch versuchen.
Ich weiß nicht, was Sie meinen. Und schrammeln. Es gibt eine kleine Geschichte natürlich, die hinter diesem Lied steckt. Das weiß ich, weil Sie vor ungefähr 15 Jahren auch Ihre Autobiografie geschrieben haben, die bestimmt auch dazu beigetragen hat, dass Sie bestimmte Erinnerungen noch mal so ein bisschen fester greifen können, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich war ein sehr lebhaftes, temperamentvolles, kleines Mädchen. Und es waren im Krieg und nach dem Krieg natürlich schlechte Zeiten, wie wir alle wissen. Und wir hatten vis-à-vis von unserer kleinen Wohnung ein Lebensmittelgeschäft. Und das heißt aber in Wien Kreislerei. Kreislerei kommt von dem englischen Wort groceries, also Lebensmittel, aber das wusste natürlich kein Mensch. Also damals nicht. Unser Kreisler hieß Herr Braun. Und Herr Braun war so ein bisschen verguckt in mich, der hatte selber keine Kinder und hat immer zu mir gesagt, Senta, wenn du mal ein Gedicht aufsagen kannst oder wenn du vielleicht mal Lirl vorsingst, nachher kriegst du von mir ein Stück Zucker oder ein Bonbon oder sowas. Und das war natürlich mein Köder, klar, weil das war Schokolade, mein Gott, das war ein Luxus. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, Herr Braun, was soll ich denn singen? Und dann ist mir halt dieses Lied eingefallen. Das Glück ist ein Vogel, so lieb, aber scheu. Es lässt sich nicht fangen und fort geflogen ist gleich. Ich kann leider nicht mehr so gut singen wie früher. Und der Herr Braun hatte dann so Tränen der Rührung in den Augen und ich bekam ein Stück Zucker.
Die Tränen der Rührung sehen Sie auch bei mir. Wenn Sie möchten, kriegen Sie jetzt die Mozartkugel.
Okay, Dankeschön.
Wir spielen es jetzt.
Gut. Für etwas, was es gar nicht gibt. Das Wichtigste ist doch im Leben das Glück und dass man's nicht vergisst.
Die Schauspielerin Senta Berger ist heute hier zu Gast. Sie haben vorhin angedeutet, dass es sicherlich früher, aber heute auch für Sie schwierig ist, irgendwo hinzukommen. Und niemand dort kennt Sie nicht im Zweifel. Also Sie gehen in einen Raum, das hat ja auch gar nichts mit Arroganz oder sonst irgendwas zu tun, sondern es ist schon ein Realitätscheck. Sie wissen, von 100 Leuten kennen auf jeden Fall 99 Sie. So. Und dagegen kann man ja nicht sein Leben lang anarbeiten. Sie können ja jetzt nicht kurz mal den Lichtschalter an- und ausmachen und sagen, wenn ich mal kurz um Aufmerksamkeit bitten darf, es ist nicht so, wie Sie denken, ich bin wirklich sehr nett, ich unterhalte mich jetzt nicht mit jedem, es liegt aber auch daran, dass ich müde bin oder so. Ist Ihnen das heute egaler, kann man das sagen?
Naja, also es ist ja so, es gibt diese Anekdote von Mastroianni, der gesagt hat, mein Gott, 20 Jahre lang habe ich wirklich darauf hingearbeitet, ein Star zu werden. Und nun, da ich einer bin, renne ich mit einer Sonnenbrille herum, damit niemand mich erkennt. Also das sind so die zwei Seiten der Popularität. Und auch das, Popularität ist ja eine Sache, die nicht konstant ist, sondern es wächst zum Beispiel jetzt eine ganz neue Generation heran, die selten meine Arbeiten gesehen hat, die auch selten diese Fernseharbeiten einschaltet, die ich gemacht habe. Und meine alten Filme laufen eigentlich sehr selten mittlerweile. Die kennen mich natürlich nicht. Und das ist ja auch ganz klar. Also, vielleicht die Generation der 50-Jährigen kennt mich noch, aber die Generation der 25-Jährigen nicht. Aber ich finde das auch ganz normal. Das ist keine Sache, die ich bedauere.
Nein, für Sie ist es ja auch.
Das Leben geht einfach weiter. Ich weiß, wenn ich dorthin gehe, dann wird mir vielleicht ein Stück Aufmerksamkeit mehr zuteil als in anderen Situationen. Ich habe es im Übrigen ziemlich verinnerlicht. Also meine Begleiter, mein Mann oder meine Söhne bemerken mehr, dass über mich getuschelt wird in der Art von, doch, das ist sie, wo, na da, na die, aber geh wirklich, das ist sie, na sowas, na schau mal, die ist so klein, ich wusste gar nicht, dass sie so klein ist. Und also meine Söhne waren dann schon mehr genervt als ich. Und die Männer sind ja so schlechte Beobachter, dann hörst du eigentlich immer die Frauen, die sagen, schau mal, das ist Senta Berger. Und dann hörst du den Mann, der sagt, wer, wo?
Jetzt nicht hingucken, guck jetzt nicht hin, ja. Nein, nicht hingucken.
Genau, oh. Und das ist ja auch ganz lustig. Und ich meine, wenn jemand sich überwindet, dazu gehört ja auch ein bisschen, ein ganz klein bisschen Courage und zu mir kommt und sagt, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie begleiten schon mein ganzes Leben, da fällt mir eigentlich als Antwort nur ein, ja klar, mich gibt's ja auch schon lange. Und mich gibt's ja wirklich schon lange. Und natürlich hat es diese, wie soll man sagen, diese Stufen gegeben, dass kann ich bitte ein Autogramm haben für mich? Die nächste war dann, kann ich bitte ein Autogramm haben für meine Mutter oder für meinen Vater? Und jetzt heißt es, kann ich bitte ein Autogramm haben für meine Großmutter?
Nein.
Und wenn ich dann sage, okay, wie heißt die Großmutter? Dann höre ich oft, was, wie heißt meine Großmutter?
Oh nein.
Schreiben Sie doch für Oma. Für meine Oma.
Gibt es in Ihrem Leben oder gab es vielleicht in Ihrem Leben jemanden, eine Frau oder einen Mann, den Sie oder die Sie so sehr verehrt haben, dass Sie sich ein Autogramm gewünscht haben?
Nein, also Autogramme habe ich nie gesammelt, aber natürlich gab es sehr viele Eindrücke, unverwischbare Eindrücke in meinem Leben. Leute, mit denen ich gearbeitet habe oder Leute, die ich eben auf einer gesellschaftlichen Basis kennengelernt habe. Ich war eingeladen zu einem Abendessen zu viert mit Igor Strawinsky im Beverly Hills Hotel. Warum? Weil er sagte, ich würde gerne mal ein bisschen Deutsch sprechen.
Wann war das?
Das ist lange her. Also ich denke, das war Ende der 60er Jahre. Und ich habe gerade heute gehört, dass Strawinsky sich gewünscht hat, in Venedig begraben zu werden. Ich dachte, hey, das ist eine gute Idee. Das könnte ich mir für mich auch vorstellen.
Sind Sie eigentlich abergläubisch?
Nein, ja. Ach, ich weiß es nicht. Also ein paar Dinge müssen einfach so sein. Wenn ich arbeite und ich habe einen kleinen Schminktisch vielleicht, dann baue ich mir das aus zu einem kleinen Altar mit Fotos und mit einem Stein, den ich mal gefunden habe oder den einer meiner Söhne bemalt hat für mich oder ein Briefchen. Also so, das sind die Dinge, die mir Glück bringen. Meine Mutter mit einem Brief, der liegt dann auch da. Und Also so einen kleinen Altar. Ist das abergläubisch? Nein, das gibt mir Sicherheit. Das lässt mich dran denken, woher ich komme. Und wie lange schon mein Weg war, auch wenn es ein Zickzackweg war, aber es war doch ein langer Weg. Ne?
Lustig, dass Sie das Wort benutzen. Ich habe gestern gesehen, dass es eine Pflanze gibt, die heißt Zickzackstrauch.
Tatsächlich?
Da habe ich gedacht, wenn man so einen Einfluss darauf hätte, wie man wiedergeboren wird, und da war so, falls man jetzt pechert und als Busch zurückkommt, dann wäre Zickzackstrauch, glaube ich, eine schöne...
Aber blüht der?
Nein, ich glaube nicht.
Wen wollen
Sie
doch, gerne wir wollen doch einen Blühenden haben.
Na, dann werden Sie aber vielleicht abgeschnitten immer wieder. Ist das schön?
wächst ja nah.
Okay. Also ich glaube, es ist ein Ritual. Aber ich weiß gar nicht, ob es dann im Widerspruch steht, dazu abergläubisch zu sein oder so ein Aberglaube zu sein. Was Sie da jetzt gerade beschrieben haben, Ihr Vater war abergläubisch.
Mein Vater war sehr abergläubisch und er hatte Angst vor der Zahl 13. Und tatsächlich habe ich die Zahl 13 für mich als eine Glückszahl optioniert. Die gehört mir. Mein Mann ist am 13. geboren. Ich bin am 13. geboren. Wir haben uns an einem 13. kennengelernt. Ja. Da könnte man sagen, ja, okay, das ist ein erlaubbarer Aberglaube.
Das würde ich auch sagen.
Aber schwarze Katzen liebe ich natürlich. Vor denen habe ich keine Angst.
Gehen Sie unter Leitern lang?
Ja. Klar, ich stelle die Leiter meistens sogar noch selber auf.
Oh, haben Sie nicht mal auf einer Metallleiter eine Glühbirne? Haben Sie nicht mal so einen Superschlag bekommen?
Ich habe einen Superschlag bekommen, aber ich bin selber schuld. Denn wir hatten, bevor ich gesagt habe, gut, dann mache ich es. Sie kennen das, wenn man sagt, würdest du bitte die Glühbirne?
Ja.
Und wenn das nicht passiert, da gab es dann einen kleinen Streit, man könnte auch sagen, eine kleine Irritation. Mhm. Und mein Mann ging mit Freunden zu einem Spaziergang und sagte, ich stand schon auf der Leiter, kommst du nicht mit spazieren gehen? Ich sagte nein und habe die Glühbirne auf der Leiter ausgewechselt und bin mit der Leiter nach hinten geflogen. Ich muss sagen, das ist wirklich ein Schock gewesen. Ich verstehe das jetzt, was das heißt. Ein Schock, weil es war kein Schmerz in dem Sinne, es war ein Schock und ich musste weinen. Ich weiß gar nicht warum. Mir war eigentlich wenig passiert. Die Leiter hatte mich nicht getroffen. Aber das war so eine Niederlage. Ja.
Weil ich lache, ich muss mir die ganze Zeit das Lachen verkneifen. Weil wir reden auch tatsächlich jetzt nicht. Ich hätte die Geschichte nicht angespielt oder angetickt, wenn es sich hier um einen gewöhnlichen Leitersturz gehandelt hätte, Gott bewahre, sondern es war, glaube ich, eine Metallleiter und
absolut.
Sie haben einen Schlag bekommen.
Und, ja,
also,
und wie,
irgendwas
ja,
ist da.
Ja.
Ja. Naja, gut. Sie weinen aber wahrscheinlich nicht besonders häufig. Deswegen haben Sie sich danach, nach dem Weinen denn wenigstens ein bisschen besser gefühlt?
Das weiß ich nicht mehr. Ich war irgendwie erschöpft und meine Wut war verflogen und es war leider niemand da, der das hätte auch beobachten können. Ich musste das also nochmal dramatisch nachstellen.
Gut, I'll Never Fall in Love Again haben Sie sich gewünscht. Burt Bacharach featuring Elvis Costello. Haben Sie dazu ein Stichwort?
Bacharach war einer der Leute, die ich in Amerika kennengelernt hatte, ohne mit ihm zu arbeiten. Und hatte einen ganz neuen Musikstil eingebracht in die Szene. Das gab es ja einfach vorher gar nicht. Und er hat auch ganz wunderbare Texte. Das werden Sie gleich hören. Und seine Familie kommt von Bacharach am Rhein.
Ach.
Das ist eine große jüdische Gemeinde gewesen, im Mittelalter sehr lange, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und dann ist die Familie ausgewandert. Und er wollte von mir hören, ob ich es kenne. Ja, ich kenne es. Und ob der Rhein wirklich so schön ist. Ja, so schön ist er. Und er war sehr befreundet mit Andre Previn, den ich auch ganz gut kannte. Und die haben sich dann beide hingesetzt ans Klavier und haben uns Gästen, die wir eingeladen waren, ein Privatkonzert gegeben.
Oh, toll.
Und das werde ich nie vergessen, ja.
What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again.
Als Sie vor 15 Jahren schon mal zu Gast waren, das habe ich gemerkt, als ich in meinen alten Unterlagen stöberte, habe ich gesehen, dass ich nur für Sie genau genommen sogar zwei Fragebögen entwickelt habe, die ich danach nie mehr aktiviert habe. Und die sind so alt, dass da tatsächlich noch die Frage war, CD oder MP3 oder Flatrate zum Beispiel, ja. Was früher, also vor 15 Jahren war es, falls Sie jetzt zuhören und unter 20 sind, vor 15 Jahren, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie teuer es war, mit dem Handy zu telefonieren. Und vor 30 Jahren gab es diese Handys nicht mal, sondern sehr große gelbe Boxen. Aber das ist eine andere Geschichte. Sind Sie bereit mit mir, damit er einmal gewürdigt wird, schnell oder langsam durch diesen Fragebogen zu gehen? Und wenn er Ihnen nicht gefällt, nach der dritten Frage hören wir sofort auf damit.
Ja gut, also ich muss mich nicht erinnern an die Antworten, die ich Ihnen
schon... Ich habe die Ihnen nie gestellt.
Ach so, ah, okay.
Der ist jungfräulich. Mhm, der ist sozusagen noch nie. Und Sie werden gleich merken, worauf es hinausläuft. Das ist einfach so Garten oder Dachgeschoss?
Garten. Das geht ja. Das,
oder?
Ja
finde ich auch. Und auf diesem Niveau wird es sich weiter bewegen.
Wir können es ja probieren.
Wir probieren es, und wenn Sie merken, also ich sehe es ja auch an Ihrem Gesicht, wenn ich merke, dass Ihre Augen abschweifen, dass Sie in den Garten gucken beispielsweise, dass Sie nicht mehr bei der Sache sind, dann höre ich sofort auf damit, ja?
Gut. Gut, okay.
Altbau oder Neubau?
Altbau.
Und Sie, Garten waren wir nochmal. Sie haben, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, mal gesagt, sinngemäß, Ihr größtes Glück sei es, einen uneinsehbaren Garten zu haben. Und es ging sogar noch weiter, und Williamsbirnen zu ernten oder so. Stimmt es?
Also den Baum gibt es leider nicht mehr. Der war schon so alt und hat nicht mehr getragen, aber deswegen haben wir ihn nicht schlagen müssen. Er war einfach schon sehr arm und verkrüppelt, und er musste dann einfach weg. Das ist traurig, aber so ist es nun mal gewesen. Nein, aber wir haben tatsächlich immer noch einen großen, uneinsehbaren Garten, in dem ich nicht mehr so viel werkeln kann wie früher. Aber er macht mich immer noch glücklich, natürlich. Ich grabe nicht mehr so viel um. Das liegt einfach daran, dass meine Hände nicht mehr so wollen wie ich. Aber ich sehe ihn und ich fühle mich ermutigt und gleichzeitig getröstet von meinem Garten.
Oh, schön.
Ja.
Erkennen Sie Vögel?
Ja.
Vogelstimmen?
Also zumindest die Vögel, die wir in Bayern haben. Dann gibt es sicherlich auch noch ganz andere Vögel. Wir haben mal in Trinidad Urlaub gemacht und konnten kaum schlafen. Da waren wir wirklich mitten im Dschungel. Und ich habe mir diese Vögel angeschaut, die ja riesig sind und wunderschön. Da könnte ich keinen einzigen Namen sagen. Aber natürlich Meisen und Rotkehlchen und Spatzen und Amseln. Und was gibt's noch? Und Finke haben wir, und die werden gefüttert und gehegt.
Ach,
und gepflegt,
sehr schön.
Natürlich.
Stellen Sie auch Wasser raus?
Wir stellen auch Wasser raus, aber wir haben ziemlich viel Wasser sogar
super.
Im Grundstück.
Ja. Oh, das ist schön. Okay. Ja. Die Pelikane zum Sonnenuntergang. Ich wollte nur hören, ob Sie noch zuhören. Ich wollte nur sehen, ob Sie noch bei der Sache sind. Wie viele Abos haben Sie? Das ist keine Entweder-Oder-Frage, aber...
Eine Tageszeitung, aber...
Okay, das heißt, Sie jetzt nicht noch so eine Sache, weil viele Leute schleifen das so mit sich rum, dass sie sich erinnern, dass sie vor 25 Jahren mal ein Abo für Mein Bestes Brot oder Mein Jäger und Ich oder sowas abgeschlossen haben. Sowas haben Sie alles nicht, so Altlasten.
Nein, aber das hat auch damit zu tun, dass wir so unregelmäßig zu Hause sind. Du kannst ein Abo nur haben, wenn du dann wirklich jeden Montag
stimmt.
diese oder jene Zeitung zugeschickt bekommst.
Hat, ja. Uhrzeit, Handy oder Armbanduhr?
Beides.
Haben Sie ein gutes Zeitgefühl?
Ja, sehr gut. Das kann ich wirklich sagen. Also ich weiß auch nicht, das hat zu tun mit meiner Naturverbundenheit, glaube ich.
Und wachen Sie, bedeutet das auch, dass Sie ohne Wecker aufwachen beispielsweise?
Ja, wenn ich mir gut zurede schon. Aber natürlich ist es schwierig, wenn man dreht. Also ich musste dann eigentlich immer kurz vor sechs aufstehen. Das klingt für sehr viele Leute, die jeden Tag kurz vor sechs aufstehen, nicht so dramatisch. Aber die müssen dann auch nicht um 9 Uhr vor einer Kamera hellwach sein und auch ansehbar unter Umständen sein. Also ich meine, das Aufstehen, das ist der kleinere Teil der Mühe, aber dann präsentabel zu sein um 9 Uhr, das ist eigentlich das, was so ein bisschen, was dich nervös macht, ja.
Man kann nicht mal sagen, dass Sie ja jetzt ein bisschen Zeit hatten, die Sie genutzt haben, um einfach nur auf der Liege zu liegen und den Pelikanen zuzuschauen, sondern Sie haben irre viel gearbeitet während Covid. Sie haben
Nein, ich habe nicht irre viel gearbeitet, aber ich habe 2 Filme gemacht.
Lesungen
gemacht, also das, was man eben machen konnte. Ich habe einen Film gemacht mit
Florian David Fitz.
Mit Florian David Fitz, Oscars Kleid, der wird jetzt nachsynchronisiert, und eine sehr schöne Geschichte. Und an seiner Seite mit Peter Simonischek, ein ziemlich erwachsener Film, könnte ich sagen, für Erwachsene, von Erwachsene handelt. der jetzt läuft bei dem Baden-Badener Fernsehfilmfestival. Und
können Sie da noch mal ein Stichwort geben, worum es da geht? Also so erwachsen dreimal zu sagen, was verbirgt sich dahinter?
Ja, dahinter verbirgt sich die Geschichte eines Ehepaares, das in bereits ziemlich eingefahrenen Gleisen läuft. Das heißt, der Mann, steht im Mittelpunkt der Öffentlichkeit als berühmter und unendlich begabter Dirigent, und sie, die Frau an seiner Seite, so heißt ja auch der Film, an seiner Seite, organisiert das gemeinsame Leben, das künstlerische und das private Leben. Und viele Leute würden sagen, ja, und dann tritt sie eben ganz in den Hintergrund. Das tut sie eigentlich nicht, denn an ihr führt kein Weg vorbei. Und ich kenne sehr viele Künstlerpaare, hauptsächlich Sängerpaare, wo der Mann, ein berühmtes Beispiel ist die Callas zum Beispiel, dann eben das Leben der gefeierten Opernsängerin organisiert, ihre Termine macht, weiß, was sie braucht, welche Ruhezeiten und so weiter. Mhm. Man kann nicht sagen, dass der nun ganz verschwindet im Hintergrund. Er ist eigentlich der Angelpunkt. Mhm. Ja. Aber in meinem Fall ist es eben so, dass ich, die ich da sehr tüchtig im Organisieren bin, das Gefühl habe, das wird alles so selbstverständlich hingenommen. Da gibt es gar keinen Blick mehr der Anerkennung oder auch der Liebe, der Zuwendung. Es läuft einfach so, weil es immer so gelaufen ist. Und das ist die Geschichte. Und natürlich ist dieses Ehepaar Simone Scheck und ich in dem Alter, in dem wir sind. Und die Leute, die sich diesen Film ansehen, denke ich, sind unserem Alter ziemlich nahe, weil sie diese Probleme vielleicht auch schon kennen durch eigenes Erleben oder durch Beobachten.
Aber vielleicht auch schon früher tatsächlich. Also das, was Sie beschreiben, kann ja auch eine junge Ehe durchaus ereilen. Ne?
Ja, es ist ein schöner Film, ganz einfacher Film. Kommt kein Mord vor und wird auch nicht mit Musik zugedeckt, was ich mittlerweile für ein furchtbares Übel finde. Dass man sogar Dokumentationen sieht, die überstrahlt werden von Musik.
Haben Sie zwei schon mal zusammen gespielt?
Simone Scheck und ich, wir haben schon mal ein Ehepaar gespielt vor etwa, ich weiß es nicht mehr, vielleicht auch 15 Jahren. Eine Dreiecksgeschichte mit Götz George, ja.
Oh, das stelle ich mir gut vor. Also auch als Nicht-Dreieck, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Der war auch schon mal hier zu Gast, ein sehr interessanter Mensch auch. Billy Joel haben Sie mitgebracht mit Vienna. Das kann kein Zufall sein.
Natürlich nicht. Billy Joel ist der Sohn von einem amerikanischen Soldaten, der in Wien stationiert war und eine Wienerin geheiratet hat und dann wieder mit ihr zurückgegangen ist nach Amerika. Er ist also eigentlich, Billy Joel ist ein halber Wiener. Und er hat einfach wunderbare Musik. Ich fliege ja auf Text auch und auch auf seine erzählerische Musik. Ich freue mich.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. When will you realize Vienna waits for you?
Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Zu Gast ist heute Senta Berger. Halten wir uns noch kurz in diesem jungfräulichen, nicht so richtig Fragebogen auf, aber so ein bisschen. Sie können auch ganz kurz antworten, wenn Sie möchten. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Hund oder Katze?
Katze.
Nudeln oder Reis?
Nudeln.
Oh, sagen Sie das Wort nochmal.
Nudeln.
Und wie am liebsten?
Zu jeder Zeit.
Ja, oder?
Ja, schau mal, ich habe 10 Jahre in Italien gelebt und da kannst du einfach Nudeln in jeder Form machen. Das lernst du da, ne?
Klar. Schwieriger ist es ja, keine Nudeln zu machen.
Genau.
Oh, wie oft essen Sie Nudeln in der Woche? Was denken Sie?
Oh, schwierig, schwierig. Oft dreimal, ja. Sicher dreimal. Mhm.
Pyjama oder nackt?
Ohoho.
Ja, naja.
Also kommt drauf an. Wir hatten ja einen verregneten Sommer, also würde ich sagen Pyjama. Aber es gibt natürlich auch andere Situationen.
Ja, Sie haben sich jetzt gerade so verhaspelt zum ersten Mal, dass ich glaube, aber ich bin, nein, da steige ich nicht weiter ein. Geld verleihen, ja oder nein?
Ach nein.
Mhm. Mutter- oder Vaterkind?
Auch schwer. Ich würde sagen Mutterkind und dann zunehmend erkenne ich in meinen Eigenschaften meinen Vater.
In welchen?
In einer gewissen Skepsis und das ist vielleicht auch eine wienerische Eigenschaft und gar nicht nur die meines Vaters. Der Vater war der Künstler in der Familie, meine Mutter war Lebenskünstlerin, das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Aber er hatte eben diese künstlerischen Anlagen. Ich bin sehr musikalisch und brauche Musik, mein Vater auch. Ich bin sehr ängstlich, was die Kinder angeht. Mein Vater hat mich zur Weißglut gebracht mit seiner Ängstlichkeit. Nun bin ich ganz genauso, wenn meine Söhne unterwegs sind. Bitte ruft mich an, wenn ihr da seid. Seid ihr schon angekommen? Wie geht es euch? Ist alles in Ordnung? Schrecklich. Ich höre meinen Vater reden, ja. Also ich ähnle ihn in vielen Dingen, sehr viel mehr, als ich das jemals zu seinen Lebzeiten gewusst habe.
Sie haben sich, ich denke mal, dass ich das aus dem Buch weiß, mal sinngemäß so geäußert, dass Sie sich selbst vorgeworfen haben, sich nicht lange genug darum bemüht zu haben, Ihren Vater zu verstehen oder nachzuvollziehen, was in ihm vorgeht. Wissen Sie, worauf ich da anspiele? Können Sie damit was anfangen?
Ja, natürlich. Wir haben ja zusammen gelebt, meine Eltern, mein Mann und die Kinder, in einem großen Drei-Generationen-Haus. Aber mein Vater hatte immer innerhalb dieser Gemeinschaft eine besondere Position. Ein Mann, der Nähe meidet, der sich gerne zurückzieht, der eine gewisse Schwierigkeit hat, auch mit den Kindern umzugehen, der mir nie etwas über seine Kindheit, über seine Jugend erzählen wollte.
Obwohl ich gefragt habe.
Aber es gab auch einige Kapitel in unserem Leben, in unserem gemeinsamen Leben. Mein Vater hatte zum Beispiel, als ich klein war, etwa 10 Jahre alt, eine Freundin. Und ich hätte so gerne mal gewusst, wieso und was war da?
Eine Affäre.
Was hast du, eine Affäre? Mhm. Was hast du da vermisst bei deiner Frau oder... Und wieso bist du wieder zu uns zurückgekommen? Das habe ich nie gewagt zu fragen. Aber ich denke doch, dass es ganz wichtig ist, das zu verstehen und auch, warum er so zurückgezogen war, so zurückhaltend auch in seiner Zärtlichkeit. Er konnte meinen Kindern keinen Kuss geben zum Beispiel. Das habe ich versäumt. Und ich hätte sehr, sehr gerne... Irgendwann ist man ja gleich alt mit den Eltern und das habe ich versäumt. Ich muss mal überlegen, wie alt ich war. Ich war über 40 und da war ich offensichtlich noch nicht alt genug, als mein Vater gestorben ist, bis dahin ihn zu einem Gespräch quasi sanft, aber doch zu zwingen.
Vielleicht hätte das nichts genutzt. Vielleicht hätte er sich Ihnen nicht geöffnet, weil er Ihr Vater ist. Sie haben
vielleicht.
Es bestimmt, also so wie Sie es schreiben, haben Sie es bestimmt nicht nur einmal versucht. Aber gut, was weiß ich denn schon? Und interessanterweise haben sich Ihre Eltern in diesem Haus offenbar als Liebespaar, das haben Sie, glaube ich, in dem Buch auch beschrieben, wieder gefunden.
Ja.
Also die zwei, man muss dazu sagen, er ist, glaube ich, 80 geworden, sie ist mit 99 gegangen.
Ja.
Also sie hat viel Zeit verbracht auf Erden.
Und hat mir auch viel erzählt dann eben über die Zeit, bevor ich geboren war. Und was ich mir, manches Mal wird man ja gefragt, was wünschen Sie sich? Ich wünschte mir, muss man sagen, meine Eltern als junge Menschen kennengelernt zu haben. Weil ich glaube, wenn du jemanden kennst, als er jung war, wie er überhaupt war, dann versteht man alles so sehr viel besser. Ja. Das ist mir auch später so gegangen als junge Frau, wenn ich dann ältere, beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt habe, Frauen oder Männer am Theater, und ich habe auch ein bisschen Angst gehabt vor ihnen vielleicht. Wenn ich die gekannt hätte, wie sie 20 waren, dann bin ich davon überzeugt, dass ich sofort eine andere Nähe zu ihnen gehabt hätte. Ja? Es ist schade, dass man das nicht, dass man das nicht miterleben darf.
Auch, dass man sich selbst nicht begegnen kann als jüngere Menschen. Ne? Das wäre auch...
Ja.
So toll, und ich will das gar nicht ausschließen für die Zukunft, weil was sich in den letzten 20 Jahren so getan hat und was weiß ich, wo die Gehirnforschung noch hinläuft. Aber die Vorstellung, sich selbst zu begegnen und sich bestimmte Ängste zu nehmen oder?
Also es ist ja bei mir oft der Fall, dass ich ganz frühe Interviews sehe. Jetzt gerade zu meinem Geburtstag hat Österreich eine ganze Magazinsendung mit alten Fernsehausschnitten von mir gefüllt. Also da bin ich dann schon da gesessen. Da habe ich gesagt, nein, bitte nicht. Ach Gott, ich war ja so eine dumme Kuh, so eine Zicke. Schau mich doch mal an. Weil ich war so,
unzufrieden.
Ich war so ungeübt in diesen Dingen. Und ich habe dann versucht, so liebenswürdig zu sein und mit einer hohen Stimme zu sprechen. Und sie sagen, ja, was ich habe auf kleines Mädi gemacht. Dabei war ich ja noch ein kleines Mädel. Aber wenn man das dann noch draufsetzt, ein kleines Mädi zu sein. So, ich bin ganz unschuldig an meiner Karriere in Hollywood. Ich weiß auch nicht, warum ich die holen. Weißt du, sowas habe ich gemacht. Furchtbar. Also ich habe meine Nägel in das Fleisch meiner Hand getrieben vor lauter Verlegenheit, aber ich bin mir eben sehr oft schon begegnet und ich kann mich jetzt auch erinnern, ich war sehr unsicher, wie man eben als junger Mensch unsicher ist und ich bin dann ja auch mit meiner Generation gewachsen. Die Jugendkultur ist da gerade erst so erblüht und plötzlich war ich auch ein Kind der 60er Jahre und ich bin froh, dass ich ein Kind der 60er Jahre bin, denn ich habe keine Nazi-Jugend erlebt und ich war kein typisches Wohlstands-50er-Jahre-Kind. Ich war ein 60er-Jahre-Kind. Ein Aufbruch hat da stattgefunden und hat mir den Horizont geöffnet. Und meine Neugierde und mein politisches Bewusstsein ist da geweckt worden. Und es sind schon wichtige Eigenschaften, die ich ausgebildet habe in der Zeit.
Wir sind jetzt auf der Hälfte. Wir haben jetzt noch mal genauso viel Zeit vor uns. Das freut mich sehr. Sie haben Taras Theme mitgebracht aus dem Original-Soundtrack von Vom Winde verweht. Ein Film, den Sie geliebt haben als junges Mädchen oder als Frau?
Eigentlich immer noch. Liebe ich diesen Film, der ist so ein Meilenstein ja auch in der Kinogeschichte. Also nicht nur ein Meilenstein in meinem Leben. Plötzlich war dieses dicke Buch von Winde verweht zu kaufen, aber ich durfte es natürlich nicht kaufen, es wäre auch viel zu teuer gewesen, aber eine Cousine von mir hat es gekauft und ich durfte es auch nicht lesen, das heißt, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe es dann heimlich gelesen und ich war ja ein Schlüsselkind lange Zeit, meine Mutter arbeitete, mein Vater arbeitete und ich habe das vorbereitete Mittagessen dann alleine am Küchentisch gegessen und dabei habe ich eben heimlich von Winde verweht gelesen. Und plötzlich hörte ich meine Mutter den Flur heraufkommen und ich habe das Buch zugeklappt und habe eine Flasche Kakao darüber geschüttet. So, das war es also jetzt passiert. Meine Mutter musste das Buch neu kaufen und ich durfte das Kakaobuch zu Ende lesen. Und dann kam eben der Film zu dem Buch. Und ich habe mich ganz stark, damals, ich war noch nicht mal 14, glaube ich, mit Scarlett O'Hara identifiziert und vor allem mit der Schauspielerin Vivien Leigh. Und eigentlich habe ich den Beruf deshalb ergriffen, weil ich so ergriffen war von der Vivien Leigh.
In eigener Sache, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Sommerpause müssen Sie nicht darben. Das liegt daran, dass Sie sich natürlich zahlreiche Gespräche nochmal als Podcast anhören können. Aber es gibt auch am 1. September das House of Podcast, eine Hörbar live mit Anne Will. Und ab dem 8. September geht's ganz regulär weiter mit Bastian Pastewka und Anke Engelke. Ist das nicht schön? Wir wünschen Ihnen hier schon mal an dieser Stelle einen schönen Sommer. Wir sind gleich wieder da. So, weiter im Gespräch.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Heute ist die Schauspielerin Senta Berger hier zu Gast. Sie bekommen am 1. Oktober den Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film. Es ist die 71. Verleihung des Deutschen Filmpreises. Ist das, also wahrscheinlich sind Sie viel zu höflich, um etwas anderes zu sagen. Es ist natürlich eine ganz tolle Auszeichnung. Und trotzdem sind Sie ja mittendrin. Das geht ja noch weiter und weiter.
Naja, man hat vor ein paar Jahren sich überlegt, ob dieser Preis, der damals Lebenswerk hieß, so formuliert werden soll. Eben weil gerade eben in einem künstlerischen Beruf nicht unbedingt so ein staatlich vorgeschriebenes Rentenalter angebracht ist, ja. Aber es stimmt schon auch. Ich habe schon das Gefühl, dass ich etwas abschließe. Und das kränkt mich auch gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich spüre ja selber, dass ich nicht mehr so viel arbeiten werde in diesem Beruf und dass ich mich langsam, ohne Zwang von außen oder auch von mir, zurückziehe. Das hat mit vielen Dingen zu tun, auch natürlich mit einem körperlichen Wandel, aber auch mit einem geistigen, auch mit dem Gefühl, dass ich sehr vieles vielleicht noch außerhalb des Berufes nachholen will oder muss. Es entsteht gerade jetzt in meinem Alter ein ganz neues Kapitel, das ich selber noch gar nicht überschreiben kann. Das hat noch keinen Titel, dieses Kapitel. Aber der Ehrenpreis bedeutet mir wirklich etwas. Nach so vielen Jahren, nicht nur des deutschen Films, aber des Films überhaupt, anerkannt zu werden als Künstler, das macht mich ein bisschen verlegen. Es freut mich, macht mir auch ein bisschen Angst. Die Angst kommt aber von ganz dummen äußerlichen Sachen wie: Was werde ich sagen? Wie werde ich mich bedanken? Hoffentlich werde ich nicht so gerührt sein, dass ich mit meiner Sentimentalität dem Publikum auf die Nerven gehe.
Ist das jetzt kokett oder meinen Sie das?
Nein,
ernst?
Das wird schon so sein. Und dann,
glauben Sie das wirklich?
Da rede ich jetzt schon mir gut zu, dass ich da Haltung zeige und bewahre. Ja?
Also Sie sind schon jemand, der sehr... Ich glaube, darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen. Ich habe noch nie irgendetwas gesehen, gelesen, gehört, wo Sie keine Haltung hatten oder vielleicht von dem von Ihnen selbst gewählten Protokoll abgewichen sind.
Also ich versuche das jetzt ein bisschen zu verdrängen, diese Situation. Aber ich weiß, es wird ganz furchtbar aufregend werden für mich. Jetzt kommt auch noch etwas, das gestehe ich Ihnen, weil Sie eine Frau sind und das gut verstehen. Eine Frage taucht auf, was ziehe ich an? Das ist so blöd, aber es ist so. Man will natürlich auch, also zu dieser inneren Haltung gehört ja eine äußere.
Ich sag Ihnen, was Sie anziehen. Ja. Ich habe Sie meiner Meinung nach mal, das weiß ich aber nicht, ob das stimmt oder ob das nur meine Fantasie ist, Sie haben mal so eine Art Smoking getragen, glaube ich.
Ja, ich möchte aber ein Kleid haben.
Aha.
Das habe ich mir überlegt. Also
na, dann wissen Sie es ja eigentlich
schon. Aber ich habe das Kleid noch nicht. Das war ganz lustig, weil die Filmakademie, die sich sehr bemüht, dass das alles gut abläuft, hat mir eine Mail geschickt und gesagt, also liebe Frau Berger, ich möchte Ihnen jetzt eine junge Frau ans Herz legen, die in diesen Tagen der Verleihung Ihre Assistentin sein wird. Dann habe ich zurückgemailt und gesagt, und was macht die Assistentin? Dann wurde mir gesagt, alles, sie organisiert das Hotel und sie kann auch ihr Kleid aufbügeln. Und ich habe zurückgemailt, welches Kleid? Weil ich überhaupt noch keine Ahnung habe, wie das alles sein wird. Also es gibt auch diese äußeren Umstände, die einem Mann überhaupt gar keinen,
das weiß ich
keinen
nicht.
Gedanken wert
das
sind.
Das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, das hat sich auch verändert, aber möglicherweise ist es bei Frauen immer noch ausgeprägter, weil sie auch viel mehr nach dem Äußeren beurteilt werden, nach wie vor, ja. Aber da muss ich Ihnen ja nun jetzt nicht den Tipp geben, den ich aber sowieso allen Menschen geben möchte, die in irgendeinem Bewerbungsgespräch oder vor Leuten etwas sagen müssen. Das, was man trägt, man darf nicht drüber nachdenken. Es darf nicht zu eng sein. Das ist ganz, ganz wichtig.
Danke für den Tipp.
Naja, sehen Sie. Ja. Sie wissen es, im Grunde wissen Sie das selbst alles. Aber ich habe neulich ein Interview geführt mit einer Frau, die es war eine Buchvorstellung, das ist schon ein bisschen länger her, und sie wollte sich damit präsentieren. Und ich hätte zu viel Respekt, ich kannte sie nicht, um ihr zu sagen, hören Sie, bitte ziehen Sie sich einfach nochmal um. Sie haben sich jetzt was angezogen, von dem Sie glauben, dass es schön ist. Es ist schön, aber es ist nicht für Sie schön. Es ist eine Nummer zu klein. Und Sie zuppeln ständig an sich rum. Und diese Souveränität, die Sie als Autorin aufbringen, die ist dahin, weil Sie unsicher wirken, weil Sie merken, Sie fühlen sich in dieser Hülle. Sie können nicht atmen und Sie spüren das ständig. Und ich glaube, das gilt für Frisuren und das gilt auch für Klamotten, dass man, es sollte schön sein, aber darüber hinaus sollte man es nicht spüren.
Nein, wir dürfen auch gar nicht zu viel darüber reden, weil sonst bekommt diese Sache einen Wert, die sie gar nicht hat, haben
oder?
Kann.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Anerkennung zu dem Zeitpunkt meines Lebens auch mit der Gründung der Filmakademie zu tun hat.
Sie waren die erste Präsidentin?
Ich war die erste Präsidentin für 7 Jahre und wir wussten damals gar nicht ganz genau, wie funktioniert eigentlich eine Akademie, was ist die Aufgabe einer Akademie, was sind die Regeln, was sind die Auswahlkriterien, wie geht man um mit den verschiedenen Prämien, den Preisen. Das war alles ganz, ganz neu und es war auch ein Kampf, kann man schon sagen. Und auch ein Kampf mit der Bundesregierung natürlich, die ja in unserem Fall kommen ja die Gelder für die Produzenten und für die Regisseure in Anerkennung relativ hoher Summen. Die kommen ja aus dem Bundesinnenministerium.
Aus dem Innenministerium?
Ja, die kommen aus dem Bundesinnenministerium. Und es wurden also jede unserer Entscheidungen sehr stark auch überwacht und überprüft. Und so eine gewisse Freiheit, eine künstlerische Freiheit, aber auch eine wirtschaftliche Freiheit, hat sich die Akademie erst in diesen ersten Jahren überhaupt erarbeitet. Und ich glaube schon, dass ich da einen Anteil dran habe. Und dass ich den Film einfach nach außen hin gut präsentieren konnte.
Bestimmt.
Repräsentieren konnte.
Ja. Also, es geht um den 1. Oktober im ZDF. Um 23 Uhr wird die Verleihung, die 71. Verleihung des Deutschen Filmpreises ausgestrahlt, moderiert von Daniel Donskoy und sicherlich danach in der ZDF-Mediathek. So, Musik, Frau Berger. Können Sie eigentlich ein Instrument spielen? Klavier haben Sie früher gelernt?
Klavier.
Harfe?
Nee, wieso?
Zither? Ja, weiß ich nicht. Ist einfach so eine spontane Frage. Zither. Ich könnte sie mir auch mit einer Zither vorstellen.
Nein? Ja, sehr schön. Nein, ich könnte das auch unbedingt spielen. Dann würde ich es auch lernen. Nein, aber ich kann nur Klavier und, und das nicht mehr gut.
It's too darn hot. Cole Porter und Ella Fitzgerald. Aber wir hatten als Stichwort Erika Pluha.
Ja, das war eine Aufführung, Kiss Me Kate, ein Musical, das erste amerikanische Musical, was nach dem Krieg zu uns kam. Erst danach kam My Fair Lady und erst danach kam West Side Story. Aber Kiss Me Kate war also Mitte der 50er Jahre plötzlich da. Wir haben gelernt, den Namen Cole Porter richtig auszusprechen und wir waren alle vollkommen elektrisiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen, denn heute sind wir durchamerikanisiert, besonders die jungen Leute. Aber das war damals für uns jedes amerikanische Theaterstück oder eben Musical, war eine Eroberung, eine ganz große Neuheit, eine Provokation. Mhm. Und wir haben eine Schüleraufführung gemacht von Kiss Me Kate. Und Kate, das ist eigentlich der widerspenstigen Zähmung nach Shakespeare, spielte die Erika Pluha, die von mir so verehrte Mitschülerin am Reinhardt-Seminar.
Ja, wollte ich gerade sagen, haben Sie auch zusammen. War das die Zeit, also jetzt frage ich mich, es gab ja eine Zeit, in der Sie, sagen wir es mal so, ein bisschen das Interesse an der Schule kurzzeitig verloren haben und...
Nein, überhaupt nicht.
Espresso tranken und rauchen.
Ach so, Sie meinen jetzt das Gymnasium.
Eines der Gymnasien.
Oh, ja, natürlich, da habe ich das Interesse vollkommen verloren gehabt, so dass manche Lehrer bei einem Elternsprechtag, an dem meine Mutter, sie ging dahin, ohne dass sie jetzt speziell eingeladen worden ist, aber sie musste erkennen, dass der Großteil der Lehrer mich gar nicht kannte, weil ich hatte 150 Fehltage. Und da haben Sie ganz recht, die habe ich verbracht, entweder im Tageskino oder in einem Café oder sowas in der Art, mit einem jungen Mann, der mein erster Freund und Geliebter wurde. Wir sind beide von der Schule geflogen. Aber es hat dann eben ein gutes Ende genommen, weil ich habe meinen Eltern versprochen, wenn ich die Aufnahmeprüfung in das Reinhardt-Seminar, in die damalig so angesagte Schauspielschule, nicht schaffe, dann gehe ich zurück in die Schule und ich mache das Abitur. Und ich habe es aber geschafft. Und dann kam ich eben ins Reinhardt-Seminar.
Sie waren die Jüngste mit 16,
ich war die Jüngste. Ja. Ich war gerade 16, ja. Das gibt's heute gar nicht mehr. Da nimmt man keine solchen Kinder auf. Das ist auch richtig so.
In Ihrem Fall hat es sehr gut funktioniert.
Nee, es hat eigentlich nicht gut funktioniert, weil ich war noch nicht so weit, Verantwortung für mich zu übernehmen. Ich war noch ganz stark in dieser Schülerinnenhaltung. Es war immer irgendjemand schuld. Meistens waren die Lehrer schuld, ja. Solange ich im Gymnasium so schlecht war, wie ich war. Und dann war es eben so, dass man gewisse Regeln zu beachten hatte im Reinhardt-Seminar. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe heimlich einen Film gedreht, das durfte man nicht. Und ich hätte einfach wissen müssen, dass wenn das rauskommt, dann fliege ich. Und es kam raus, natürlich, und ich bin geflogen. Und es war so ein richtiger Tritt in den Hintern. Und da bin ich erst gestolpert, richtig auf die Nase geflogen. Und dann habe ich mich aufgerappelt und habe begriffen, was das eigentlich ist, Verantwortung für sich selber zu tragen, erst einmal. Und dann später auch für andere, natürlich. Das lernt man am Theater ganz schnell. Und ich hatte eben das Glück, dass ich, kaum dass ich rausgeflogen war, am Theater anfangen konnte.
It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Fill the cup with my baby tonight. I like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot.
Fender Berger ist heute hier zu Gast und wir sind in Ihrem jungen Leben an der Stelle, an der Sie als jüngste Absolventin oder beziehungsweise nein, als jüngste Bewerberin aufgenommen wurden mit 16 Jahren. Dazu ist zu sagen, Ihr Vater hatte so eine künstlerische Ader. Sie sind mit ihm damals auch schon aufgetreten. Er hat Klavier gespielt ein bisschen. Ich glaube, er hatte irgendwann eine Kriegsverletzung mit den Augen. Irgendwas stimmte, ein blindes Auge oder was war das?
Mein Vater war nicht als Soldat eingezogen, weil er eben auf einem Auge erblindet war. Aber er war natürlich in der Schreibstube angestellt. Und nach dem Krieg hat er versucht, sein musikalisches Talent, seine musikalische Karriere, die schon vor dem Krieg begonnen hatte, weiterzuführen. Ich habe erst neulich in einer Schachtel, die mir nie zuvor aufgefallen war, die ich plötzlich in den Händen hielt, Kritiken gefunden über ihn und auch die Konzerte, die er dirigiert hat in Wien. Er hat viele Konzerte mit dem Rundfunkorchester dirigiert. Das wusste ich gar nicht und darüber hat er auch nie gesprochen. Und dann war es wohl so, ich habe mich erst neulich gefragt, warum habe ich eigentlich diese sehr hübschen Fotos von mir als 7-8-Jährige, als Balletteuse mit einem kleinen Tütü, was meine Mutter genäht hatte, oder verkleidet als Zigeunerin mit einem Tambourin in der Hand oder als Stepptänzerin mit einem weißen, plissierten, schwarz-weißen Kleidchen und Lackschuhen. Wieso gibt's diese Fotos eigentlich? Und ich denke, darüber haben wir leider auch nie sprechen können. Er hatte die Idee, das Kind ist begabt und warum sollen wir nicht was draus machen? Das waren so quasi wie Autogrammfotos, die er an Veranstalter gegeben hat. Und wir hatten ja auch eine Veranstaltung nach der anderen, wo dann zumeist drüber in der Zeitung stand und die herzige kleine Senta Berger tanzte mit großem Eifer und Anmut über die Bühne und so weiter, ja. Und ich denke, er hat gedacht, da wird was draus vielleicht. Und es gab ja auch so Kinderstars damals, die dann auch kleinere Rollen gespielt haben am Theater oder in Filmen. Vielleicht hat er sowas gedacht. Das weiß ich eben leider nicht.
Er hat sie aber nicht dahingehend unter Druck gesetzt?
Nein, überhaupt nicht. Und es hat mir solchen Spaß gemacht, wirklich. Aber dann wurde ich halt größer und wie das so ist, dann war ich nicht mehr so herzig. Und dann wollte ich vermutlich das auch nicht mehr weitermachen. Aber der Stein war schon gelegt zu meiner eigenen Veranlagung auch noch die Ausbildung dazu zu bekommen. Denn die Veranlagung war da. Und dass er mir erlaubt hat, dann sofort in die Ballettschule zu gehen, in die Akademie, das war eine sehr ernsthafte und wichtige Ballettschule, Akademie für Darstellende Kunst in Wien. Und dann später eben auch ins Seminar. Das hat sicherlich damit zu tun, dass er das, was er sich ersehnt hatte, für sich nicht erreicht hat. Und jetzt das in mir gespiegelt sehen wollte. Ich habe mich, ja, leider, es tut mir so leid, ich habe mich dann in der Pubertät so furchtbar verändert und habe ihm großes Unrecht getan und habe mich entfernt einfach von ihm. Und meistens ist es ja so, dass man sich dann nach der Pubertät, wenn man sich gelöst hat, wenn man das alles hinter sich lassen kann, dann geht man doch wieder auf die Eltern zu. Und das bin ich zum Beispiel sehr gerne und ohne Mühe auf meine Mutter zugegangen. Aber bei uns war so ein Bruch, mein Vater und ich spürte seine Enttäuschung eigentlich immer. Und ich habe sicherlich auch versucht, diese Enttäuschung zu überwinden, aber es war schwer. Ja, es war schwer, weil er eben auch ein sehr schwieriger Zeitgenosse war. Ich bin keine Opernsängerin geworden, das hätte er gerne gehabt.
Ich glaube, dass Sie ein Mädchen geworden sind und dann später auch eine Frau, auf das er oder auf die er dann durchaus stolz war, auch wenn er sich möglicherweise was anderes vorgestellt hat. Vielleicht haben Sie sich auch... Vielleicht war da auch sehr viel Projektion von Ihrer Seite aus. Vielleicht, er scheint ja eh sehr introvertiert gewesen zu sein. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er sie ja viel, hat er das viel mehr anerkannt, als Ihnen bewusst war.
Wahrscheinlich, aber er war auch gar nicht imstande, etwas Lobendes oder etwas, ich will gar nicht gelobt werden unbedingt, aber einen Satz zu sagen, dass er dieses oder jenes gesehen hätte und es hätte ihm gefallen oder auch nicht. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich seinen Stolz, wenn wir das mal schon so formulieren wollen, gespürt habe, war, als ich am Burgtheater in Wien engagiert war. Und da kam er ins Theater und hat etwas sehr Lustiges vorher gesagt. Besorg mir eine Karte, wenn ganz wenig Leute im Zuschauerraum sind. Die anderen stören mich. Verstehst du das? Und ich habe gesagt, aber Papa, das ist so eine erfolgreiche Vorstellung. Der ist immer ausverkauft. Na, also dann kauf eine Loge, wo ich ganz allein bin. Das habe ich auch gemacht, habe dann eine Loge bekommen für ihn, wo er ganz alleine saß, weil er war offensichtlich so gespannt, so angespannt, dass ihn jedes Geräusch des Nachbarns gestört hat, ne? Oder einmal hat er mich gesehen auf der Bühne und da war eine Stelle, in der ich weinen musste. Und der Text war so, dass es mich wirklich zum Weinen gebracht hat, weil es ist ja oft so, wie macht man das überhaupt? Wie entwickelt sich ein Gefühl? Und am schönsten entwickelt sich ein Gefühl über den Text. Wenn dich ein Text anspricht, wenn du plötzlich noch mehr dahinter als nur die Worte erkennst. Das ist sehr schön und das kann wirklich dein Herz öffnen und eben auch deinen Schmerz. Es gibt so, ich springe jetzt auch ein bisschen, es gibt eine sehr schöne Erzählung von Schnitzler, Fräulein Else. Und da gibt es ganz am Ende, als die Else, die eigentlich ungewollt und aus hysterischen Jungmädchengründen Veronal schluckt, gibt es einen Satz, der rührt mich so, da muss ich mich wirklich zusammennehmen, weil er mich so stark erinnert an meine eigene Situation. Sie sagt, küss mir doch nicht die Hand, Papa, ich bin doch dein Kind. Ich fange sofort an zu holen, weil das ist das, was ich eigentlich meinem Vater hätte sagen mögen. Also nicht das mit der Hand küssen, aber ich bin doch dein Kind, ja. Und also das geht eben so in meinem Beruf so, dass man eine Verbindung finden muss. Jetzt bin ich selber überrascht, dass ich diese Verbindung so eins zu eins hergestellt habe. Aber das ist so, weil wir so viel jetzt auch über meinen Vater gesprochen haben und er vor meinem inneren Auge so ein Bild ist, so dasteht und mich anschaut. Und wenn man das hat, dann kann man das auch spielen. Und wenn man das nicht hat, dann wird es eben so ein Getöns, wo ich immer sage, so lasst sie doch in Ruhe, wenn diese Trainer nicht kommen, so lasst sie doch in Ruhe. Die jungen Schauspieler, die sich so bemühen müssen, plötzlich in irgendeinem Fernsehspiel zu weinen, wo sie es gar nicht können, dann sollen sie es doch lassen. Ist doch viel besser, den Schmerz anders auszudrücken, ja. Ich finde, das ist überhaupt kein Kriterium, wenn jemand heult auf der Bühne oder im Film. Das ist kein Kriterium. Das ist eine Anstrengung, die man sehr oft über die Maskenbildnerin erreicht, ne?
Sie sind das jüngste 80-jährige Mädchen, das ich kenne. Sie sind ja noch sehr, das ist so nah bei Ihnen. Das ist alles offenbar sehr stark noch, das ist sofort für Sie abrufbar. Also, dass Sie das jetzt mit uns teilen oder mit mir teilen oder mit uns
teilen. Tut mir leid.
Nein, überhaupt nicht. Ich danke Ihnen dafür.
Wie geht's jetzt weiter?
Mit Musik. Das ist das Gute an dieser Sendung, dass man sich dazwischendurch immer wieder reinjagen kann. West Side Story, Mambo. Was sagen Sie uns dazu?
Naja, also West Side Story, das kam als Original-Broadway-Aufführung, so sagte man wenigstens, 61 oder 62 nach Berlin in den Titania-Palast. Und die ganze Stadt bebte schon vorher vor Aufregung, es kommt West Side Story. Und tatsächlich habe ich irgendwie, und ich weiß nicht wie, 3 Karten bekommen für meinen damaligen Freund, für meine damalige Freundin Trude Herr, mit der ich mindestens 6 Filme hintereinander gemacht habe, alle in diesem Musikvideo-Stil, wo ich dann meistens eine Trompeterin spielte oder irgend sowas. Gabi oder Trixie hieß.
Waren das diese Brauner Filme?
Ja. Und wir waren ganz oben am sogenannten Juche, wie man in Wien sagt, also 3. Galerie, ganz weit oben. Und es war aufregend. Und wir standen auf den Stühlen und haben geschrien. Das war so toll. Und wenn wir jetzt Mambo hören, bitte Radio ganz laut aufdrehen, sich entschuldigen bei den Nachbarn. Aber man muss es ganz laut hören. Okay. Es ist einfach mitreißend.
Die Schauspielerin Senta Berger ist heute hier zu Gast. Sie sind, oder zumindest waren Sie, nicht gläubig. Sie haben auch eine sehr negative Erfahrung oder sogar mehrere negative Erfahrungen gemacht, was Religion angeht, als Mädchen schon. Diese Märtyrerhaltung, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Ich meine, in Ihrem Buch schreiben Sie auch etwas darüber, dass Sie das als Mädchen sehr schwer damit umgehen konnten und so ein schlechtes Gewissen gefühlt haben.
Sie müssen sich vorstellen, dass ich einen Steinwurf entfernt von einer großen alten barocken Landkirche aufgewachsen bin, in dem ehemaligen Pfarrhaus, das dann ein Schulhaus und später ein Wohnhaus wurde, ein kleines Haus. Und die Kirche war der Spielplatz meiner Freunde, die auch in diesem kleinen Haus wohnten. Wir haben da Verstecken gespielt oder Puppentaufen. Dann sind wir vom Messner natürlich vertrieben worden. Dann sind wir davon hinauf zu der Orgel. Es war alles sehr geheimnisvoll und schön. Und mir fehlte, das Wort Unterricht gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht, aber mir fehlten die Geschichten zu den Dingen, die ich in der Kirche gesehen habe. Zu Ostern lag ein hölzerner Jesus mit einer blutigen Wunde am Herzen plötzlich in einem Schrein. Und drunter stand eben, ich bin für dich gestorben. Und ich war 6, 7 und ich dachte, warum ist der für mich gestorben? Was habe ich gemacht? Weil ich gelogen habe, ist er für mich gestorben. Mir fehlte einfach der Überbau zu dem, was ich gesehen habe. Und ich hatte keinen Religionsunterricht und habe mich dann sehr viel später, da war ich schon eine junge Frau, mit Religionen beschäftigt, vor allem eben mit der Verwandtschaft der mosaischen Religionen, mit der Verwandtschaft des Alten und des Neuen Testaments, weil das ist ja wirklich sehr interessant, woher das kommt und aus welchen Machtgefüge dann diese Trennung herbeigeführt worden ist. Das sind ja diese Machtansprüche der verschiedenen Religionen, der Kirchen auch gewesen und ist es immer noch. Und es hat sehr viel Unheil angerichtet. Jetzt wollten Sie wissen, ob ich heute gläubig bin. Nein, das bin ich nicht. Aber es wäre eigentlich sehr schön, tröstliche Gedanken in meinem Alter zu haben, die ich aber nicht haben kann. Ich muss lernen, die Endlichkeit zu begreifen und dass ich dem Leben einen Sinn geben muss, solange ich noch am Leben bin. Und dass ich den Sinn nicht im Aldila, nicht in einem anderen Leben, in einer anderen Gestalt erleben werde und beweisen muss, sondern jetzt. Jetzt muss ich meinem Leben einen Sinn geben.
Was Sie tun, habe ich den Eindruck.
Ich hoffe, auch nicht immer. Man ist ja kein Übermensch. Manchmal ist man klein und fühlt sich entsetzlich und mutlos. Und dann wiederum kann ich auch meinen Kindern so begegnen, dass sie das Gefühl haben, ja, die Mama hat schon recht. Man muss sich dem Leben stellen, ja. Und wenn es geht, dabei auch noch gut gelaunt sein, so wie die Mama ja auch sehr oft ist.
Ja. Ich habe mir überlegt, was das ist bei Ihnen, was dieses charismatische, ja, es tut mir jetzt leid, dass Sie nicht drum rumkommen, aber auch meine direkte Feldforschung im Umkreis, es ist etwas, das Sie verkörpern, das Sie haben, das Sie ausstrahlen. Und das ist ja aber nicht nur die gute Launemaschine, sondern Sie haben ja auch manchmal eine Traurigkeit. Sie haben auch manchmal etwas Spitzbübisches. Sie haben manchmal etwas Ironisches, sofort etwas Charmantes. Ihr Gesicht verändert sich unglaublich schnell und Ihre Stimme macht mit. Also die beiden zusammen geben einem eine ganze Klaviatur von Stimmungen immer wieder. Und das übt eine große Faszination aus, weil Sie ja durchaus auch nicht nur durch die Rollen, aber in den Rollen wird das auch so deutlich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Prohacek nehme, bei Unter Verdacht, eine Rolle, die ich sehr, sehr gerne mag. Wir als Zuschauerinnen und Zuschauer maßen uns natürlich an, in diesen Rollen, wie auch der Mona oder der Gerdi, immer etwas in ihnen auch zu sehen. Man hat immer das Gefühl, weil diese Rollen so nah an ihnen dran zu sein scheinen, dass man etwas aus ihrem wirklichen Leben darin sieht. Sind Sie denn auch eine Melancholikerin?
Also ich lebe ein ganz anderes Leben als zum Beispiel die Prohacek. Aber reden wir mal von der Gerdi. Ich bin sehr jähzornig und ich habe sehr viele schlechte Eigenschaften in die Gerdi mit eingebracht, die der Michael von mir kennt, von unserem Zusammenleben. Sehr heißblütig, sehr kämpferisch, sehr streitsüchtig. Aber ich bin domestiziert mittlerweile. Also das ist. Ich weiß, dass ich das alles habe, aber ich weiß auch, dass ich das kontrollieren muss. Ne?
Gucken Sie sich dabei zu. Also was ist Jähzorn? Was ist Jähzorn, wenn Sie davon sprechen?
Das kann ich gar nicht beurteilen. Es ist blinde Wut. Es steigt und quillt einfach auf in mir.
Und kann was ganz Kleines sein, und ganz kleiner Auslöser oder sind
meistens
das große
sind es
Sachen?
Irgendwelche Sachen, die ich als ungerecht empfinde. Oder Verrat oder Ungerechtigkeiten. Das sind Sachen, die ich gar nicht ertrage. Und natürlich, je näher mir die Menschen sind, desto mehr heißer quillt es in mir auf und dann muss ich einfach tief mal durchatmen und dann geht es ja auch wieder. So. Aber in der Prohacek sehe ich eigentlich eine Figur, die sehr weit von mir entfernt ist. Aber dieses Gerechtigkeitsgefühl, das lasse ich mir nicht bieten. Ich lasse mich nicht anlügen. Und ich weiß, dass hier kriminelle Energien sich zusammengefunden haben und ich lasse das nicht zu. Also das ist ja auch eine Art von Wut und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die Prohacek dann auf der anderen Seite ein sehr einsamer Mensch ist. Das kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen, denn ich bin immer noch, obwohl jetzt unser Haus immer leerer wird, sehr stark eingebunden in einen warmen familiären Kreis, der über die Kinder hinausgeht und ihre Kinder. Also ich habe sehr viele Freunde behalten dürfen.
Sie haben mal gesagt, dass Sie das Licht Ihrer Kindheit immer wieder suchen, Südwest oder sowas.
Ja, ich komme gerade aus Wien. Vorgestern bin ich hier in Berlin angekommen, aus Wien kommend. Und in Wien war jetzt diese wunderbare Herbstsonne. Etwas müde und mild, aber immer noch sehr sinnlich. Und das ist etwas, was in mir sofort alle Gefühle erweckt. Ich genieße es. Mein Gang wird dann auch etwas langsamer und schwerer. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin sehr nahe an diesen an der Natur dran. Ich denke, das wird es sein, dass ich das so stark spüre. Und Berlin zum Beispiel hat für mich ein hellblaues Licht. Ich weiß gar nicht warum. Also diese Sommer, der Sommerhimmel so blassblau, hell, das ist sehr stark berlinerisch für mich.
Welche Farbe hat München für Sie?
Ja, München hat viele Gesichter. München hat den Föhnhimmel, der tiefblau ist, der bayerische tiefblaue. Aber dann hat München eben auch ein richtiges Bergklima, ein Alpenklima, mit dem ich sehr schwer zu Rande komme.
Ah.
Ja, bitte, es soll immer, für mich soll es immer warm sein am Abend und nicht frisch werden. Früher sind die Menschen aus den Großstädten in die Alpen gefahren, weil es in den Großstädten so heiß war. Aber ich liebe es, ich liebe das. Ich war ja auch 10 Jahre in Rom und habe da etwas verinnerlicht offensichtlich.
Paolo Conte haben Sie mitgebracht.
Ja.
Bevor ich jetzt da gerügt werde, eben wurde ich ja schon gerügt, dass ich versuche, wienerisch zu sprechen. Jetzt versuche ich nochmal. Sie hören sehr genau hin. Genova per noi.
Ja, wunderbar.
Danke. Und das heißt Genova, die Stadt wahrscheinlich?
Genua, genau. Ja, und das Lied handelt von den Bauern, die im Hinterland Gemüse und Obst
anbauen.
Anbauen, dankeschön. Und einmal in der Woche fahren sie zum großen Markt nach Genua und sehen diese große Stadt, die ihnen Angst macht. Ja, nein, hier könnten sie nicht leben. Und dann das Meer, das ist ja furchtbar, das Meer ist ja wie ein Ungeheuer. Nein, lasst uns alles wieder zusammenpacken und zurückgehen in unsere kleinen Dörfer. Und das singt er einfach ganz wunderbar. Genova per noi, cosa vuol dire? Also paura, ja.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica. Ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra.
Radio 1, die Hörbarust, zu Gast ist heute Senta Berger. Sie flirten gerade mit meinem Hund. Oh, mein Hund flirtet mit Ihnen, wie ich gerade sehe. Lass das mal sein. Komm, leg dich hier noch mal kurz hin. Ja, ist sehr süß. So, komm, leg dich mal hin. Sie haben der Frankfurter Rundschau ein Interview gegeben, 10 Jahre ist es her. Und ich werde jetzt mal 3-4 Sätze daraus vorlesen. Mein Eindruck ist, die Frauen meiner Generation haben in den 60er und 70er Jahren gedacht, dass sie große Schritte in der Emanzipation machen. Aber wir haben nicht bedacht, dass sich jede Generation gegen die vorige wendet. Ich habe das beobachtet, als meine Söhne ihre ersten Freundinnen mit nach Hause brachten. Die waren der Gegenentwurf zu dem, was wir gedacht haben. Diese jungen Frauen waren emanzipiert genug, um studieren und arbeiten zu wollen. Aber sie haben zu wenig von den Männern verlangt, so als hätten sie Angst, sonst die Männer zu verlieren. Erinnern Sie sich daran?
Ja, ich erinnere mich an die Situation, natürlich. Und ich glaube, so sehr viel hat sich seitdem nicht geändert in diesen letzten 10 Jahren. Ich sehe das auch an jungen Frauen, die zum Beispiel ihre Emanzipation dadurch beweisen wollen, dass sie auf der Straße rauchen zum Beispiel oder sehr provokativ über Männer sprechen, vulgär, in einer Sprache, die sie vielleicht sogar vom Fernsehen übernommen haben. Sie erinnern sich an Sex and the City. Da gibt es Stellen, die im Deutschen sehr viel gröber übersetzt werden, als sie im Amerikanischen klingen. Aber ganz kritiklos haben sehr viele junge Mädchen, 12-Jährige, 13-Jährige, die sich Sex and the City schon haben anschauen dürfen, dieses Fluchen über Männer zum Beispiel übernommen. Also ich sag's mal so, wie es ist. Wir in Europa und in den latinischen Ländern, aber auch in Deutschland, wir fluchen meistens in der Analsprache. Also es geht dann um Scheiße zum Beispiel. Ja? Aber in Amerika, in diesem puritanischen Land, hat man angefangen zu fluchen, indem man Worte der Sexualsprache übernommen hat. Also immer dann, wenn bei uns ein verdammter Scheiß oder sowas gesagt wird, sagt man in Amerika fucking. Und wenn du das aber mit ficken übersetzt, dann ist es einfach ein Fehler. Ne? Es ist einfach nicht, es ist nicht das Gleiche, das ist nicht gemeint. Und ich sehe, wie kritiklos die jungen Mädchen das anwenden, weil sie glauben, dadurch eine bestimmte geistige Emanzipation zeigen zu können. Also was mir nicht gefällt, ist zum Beispiel in dieser sehr jungen Generation das Runtermachen von ihren Gegenübern, also von den Männern. Ich finde ja, Emanzipation kann nur glücken, wenn es mit Männern zu tun hat. Wir haben ja sonst keine anderen Partner. Also wir brauchen emanzipierte Männer. Brauchen wir.
Wo kriegen wir die denn her?
Ja, die müssen wir emanzipieren. Das ist das.
Wie machen wir das
heißt, darum sage ich, das müssen wir verlangen. Und das ist recht anstrengend.
Und Sie haben zwei Söhne.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist mir auch nicht geglückt.
Das weiß ich
nicht. Die sind beide im gleichen Elternhaus aufgewachsen. Man kann sagen, haben also jetzt an uns eventuell Vorbilder gehabt oder auch nicht. Aber bei dem einen hat es wunderbar funktioniert. Der greift sogar ein und hilft mit im Haushalt. Was eine große Erleichterung ist, es mag nicht so viel bedeuten, aber ein Mann, der die Geschirrspülmaschine mal ausräumt, ist einfach eine Erleichterung.
Natürlich.
Nichts anderes. Oder richtig romantisch und sexy finde ich, wenn jemand, ein Mann sich eine Schürze umbindet und für die Frau kocht, finde ich herrlich. Da falle ich in seine Arme, wenn er das macht, ja. Der andere ist nicht ganz so willig, was das angeht, aber ermutigt seine Frau auch zu ihren eigenen Schritten. Ich bin sehr stark ermutigt worden von Michael, immer. Und darum ist es mir relativ leicht gefallen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen.
Und Sie sind ja auch nie verschmolzen miteinander. Es gibt ja auch dieses eine Zitat eines österreichischen Schriftstellers, der...
Sie haben sich aber wirklich gut eingelesen.
Nicht gut genug.
Ja, nein.
Wie heißt er?
Ich muss mal nachdenken. Warte mal, wie heißt es denn? In der Liebe ist es besser, eins zu bleiben, als... Nein, nee, ganz falsch.
Nicht.
Gerade eben nicht. In der Liebe ist es besser, zwei zu bleiben, anstatt, wie es die festlich erotische Formel verlangt, eins zu werden.
Boah. War gut, okay.
Na gut, also ja, Verschmelzung, ja. Verschmelzung in einem tieferen Sinne finde ich sehr schön. Ich meine, ich bin jetzt in dem Jahr 50 Jahre verheiratet und es bleibt nicht aus, dass wir schon ineinander verschmolzen sind. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir tatsächlich zwei eigenständige Wesen geblieben und ich verlange das auch von meinem Mann und er verlangt es auch von mir.
Das ist gut und damit sind Sie ja schon mal, damit haben Sie das irgendwann mal entweder direkt geklärt oder auch gespürt, dass es dem anderen so geht, wie zwei Kreise im Idealfall, die eine große Schnittmenge ergeben,
ja,
und dann wieder,
ja,
auseinanderfallen. Das ist schon gut.
Aber ich möchte das jetzt nicht nur bei diesem Schnickschnack und wie man flucht und wie man nicht flucht belassen. Damals hatten die Frauen für die gleiche Arbeit nicht das gleiche Honorar bekommen und das tun sie heute immer noch nicht. Und wenn diese Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden, ist es auch nicht so weit her mit der Emanzipation der Frau. Die Frauen bekommen die Kinder, der Staat möchte gerne Kinder haben. Mhm. Und für die Frauen mit Kindern wird eigentlich so gut wie nichts getan. Feste Kita-Zeiten, was eine Kita kostet, das habe ich jetzt erst erfahren, seitdem meine Enkelkinder in die Kitas gehen. Ich dachte, das ist frei, ist vielleicht in Berlin frei, ich weiß es nicht. In Bayern zahlst du so zwischen 300 und 500 Euro im Monat, das musst du auch erstmal verdienen.
Man muss einen Platz finden. Also da kommt eins,
ja,
zum anderen.
Ja.
Aber der Staat ist ja nicht so ein Gefüge, das anders ist als wir Menschen, sondern letztendlich sind wir das. Ne? So, also
ja,
es sind Menschen, es sind ehemalige Bürger, die jetzt Politiker, EntscheidungsträgerInnen geworden sind. Ich würde gerne nochmal Ihre Lebensklugheit da anzapfen, wo Sie sagen, wir brauchen emanzipierte Männer. Denn das Wort Feminismus, dem ist so ein bisschen einerseits der Schrecken genommen worden, andere sehen es völlig anders und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird immer schlimmer. Was fordern denn die Frauen noch? Warum haben nach wie vor so wahnsinnig viele Männer Angst vor dieser Emanzipation, die ja eigentlich nur eine Gleichstellung sein soll?
Ja, aber das ist der Verlust von Macht. Ist doch ganz klar. Niemand lässt sich das gerne aus den Händen nehmen.
Macht bedeutet immer auch Verantwortung. Das bedeutet immer auch möglicherweise scheitern zu müssen. Eigentlich könnten doch Männer entspannter werden, wenn sie wissen, dass das auf mehreren Schultern verteilt wird.
Eigentlich schon. Nun ist es ja auch so, dass wir eine ganze Gruppe von anderen Ethnien haben, die auch ganz anders aufgewachsen sind und die durchaus auch Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Also es geht jetzt nicht unbedingt um Integration, es geht um Assimilation. Und ich finde gerade in den großen Städten, wo eben der Anteil der anderen Ethnien so groß ist, spüre ich das auch als einen Einfluss auf unsere westlich geprägte Gesellschaft. Und das dauert vielleicht noch. Wir haben eine Zwischenstufe vielleicht
erreicht. So ein Rückenwind des Patriarchats,
genau.
Was ist das, was Sie da spüren?
Ja. Das meinte ich, ja. Das stimmt einfach. Das können wir auch gar nicht so schnell ändern. Diese Reformen müssen ja von innen kommen. Die kann man nicht von außen einem Volk aufdrücken. Das haben wir gerade gesehen in Afghanistan zum Beispiel.
Wir sind am Ende oder fast am Ende dieses Gesprächs. Es steht noch ein Lied aus, das Sie mitgebracht haben von Nat King Cole. Let's face the music and dance.
Ja.
Haben Sie dazu noch ein Stichwort?
Klar. Egal, was wir jetzt auch alles gesprochen haben oder dass ich sogar in der Erinnerung an meinen Vater fast weinen musste. Das gehört ja auch zum Leben. Das ist ganz in Ordnung. Aber let's face the music and dance. Das heißt also, für mich heißt es, komm, lass uns tanzen, lass uns froh sein. Egal was ist, komm, wir leben. Lass uns das spüren. Und das bedeutet für mich dieses Lied.
Wie oft tanzen Sie? Sie wären Tänzerin geworden.
Ja,
tanzen Sie zu Hause?
Ja, ich tanze zu Hause. Ich tanze in der Küche. Ich tanze immer, wenn mich was mitreißt. Und ich lege mir natürlich auch sehr viele CDs. Jetzt gibt's ja CDs. Als nächstes bekomme ich jetzt eine Music geschenkt vom Simon. Darf man Apple Music sagen? Ich habe es schon gesagt.
Zu spät.
Gut. Ja. Genau. Und ja, und das geht mir dann in die Beine. Und das ist gut so.
Okay. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Berlin-Aufenthalt.
Danke.
Dann geht's zurück nach München wahrscheinlich und bitte hören Sie nicht auf. Machen Sie weiter. Sie können ja ein bisschen weniger, aber hören Sie nicht auf. Bleiben Sie uns
erhalten. Mal sehen. Mal sehen, was das Leben noch bringt.
There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.